Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Jetzt, kurz nach 9:30 ist bei uns die Zeit für Beiträge aus Wissenschaft und Forschung. Und genau dafür ist jetzt meine Kollegin Sophie Stiegler eine Tür weiter ins Nachbarstudio eingezogen. Ja, Sophie, um was geht es denn bei euch heute?
Wir schauen nochmal auf die Suche nach Medikamenten gegen die Erkrankung Covid-19. Zurzeit werden weltweit in mehr als 500 Patientenstudien mögliche Wirkstoffe getestet. Oder man steht zumindest schon in den Startlöchern, das zu tun. Von einem der vielversprechendsten Wirkstoffkandidaten gibt es jetzt Neuigkeiten. Der US-Virologe Anthony Fauci ist bei der Vorstellung der Daten gestern Abend oder in der Nacht ziemlich aus dem Häuschen gewesen.
Because what it is proven is that a drug can block this virus.
Er hat im Weißen Haus gesagt, jetzt habe man den Beleg, dass ein Medikament dieses Virus bremsen kann. Wir schauen drauf, was eigentlich die Studien dazu hergeben.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Insofern müssen wir wirklich von Tag zu Tag schauen und die gesamte Entwicklung immer wieder neu bewerten.
Das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg.
Corona-Update.
Remdesivir ist ein Medikament, das ein US-Unternehmen ursprünglich gegen Ebola entwickelt hatte. Letztendlich haben aber andere Wirkstoffe gegen Ebola mehr Erfolg gebracht. Deswegen wurde es dann nicht zugelassen. Jetzt könnte es aber vielleicht doch noch klappen mit Remdesivir gegen das neue Coronavirus. In Tierversuchen konnte das Medikament das Virus ausbremsen. Bei Menschen wird man aus den bisher bekannten Zwischenergebnissen nicht so recht schlau. Mal scheint es zu wirken, mal nicht. Jetzt liegen die ersten verlässlicheren Daten vor. Darüber will ich mit Volkhard Wildermuth sprechen, der für uns die Corona-Forschung im Blick behält. Woher kam diese Verwirrung in der letzten Woche?
Ja, da wurde zuerst ein Video von einem Ärzte-Meeting einer Klinik in Chicago verbreitet. Die Ärzte waren von Remdesivir ganz begeistert, aber das war eben keine Studie, da gab es keine Kontrollgruppe. Trotzdem, der Aktienkurs des Herstellers Gilead ging hoch. Positive Eindrücke berichten im Übrigen auch Ärzte aus deutschen Kliniken, die an Remdesivir-Studien beteiligt sind. Aber dann ging es wieder runter, weil kurz auf der Internetseite der Weltgesundheitsorganisation ein Bericht über eine chinesische Studie stand. Die wurde abgebrochen. Erst hieß es, weil Remdesivir nicht wirken würde. Der Aktienkurs ging runter. Inzwischen weiß man, es gab schlicht und einfach keine Covid-19-Patienten mehr in Wuhan für die Studie. Also es gab durch diese Vorabveröffentlichung einfach viel Unsicherheit.
Jetzt hat man aber echte Daten, auf die man gucken kann.
Ja, nein, muss man sagen. Erst einmal, diese chinesische Studie ist in Lancet richtig publiziert worden. Man hat dort leider nur gut 200 statt der geplanten 400 Patienten auswerten können. Keine klaren Aussagen. Aber wenn man das anschaut, hat die Gruppe um Remdesivir leider nicht weniger Todesfälle verzeichnet. Die Heilung war nicht beschleunigt. Das einzige Silberstreif ist hier, dass es Hinweise darauf gibt, dass Patienten profitieren, wenn sie dieses Medikament früh im Krankheitsverlauf bekommen. Das klingt auch plausibel. Der Wirkstoff hemmt nämlich die Virenvermehrung und die spielt vor allem am Anfang der Krankheit eine Rolle. Wenn die Lunge dann wirklich versagt, liegt das meist an einer Überreaktion des Abwehrsystems und gegen die kann Remdesivir nichts ausrichten.
Also Nutzen wurde in der Studie nicht belegt, aber sie macht trotzdem so ein bisschen Hoffnung. Gestern wurden aber auch Studien aus den USA vorgestellt. Was ist bei denen rausgekommen?
Das sind gleich mehrere. Die wichtigste stammt von den National Institutes of Allergy and Infectious Diseases. Die haben Remdesivir oder einen Placebo über 1000 schwer betroffenen Patienten in den USA, Europa und Asien gegeben. In Deutschland waren Kliniken in Köln, Bonn und Frankfurt-Main beteiligt. Und nach 2 Monaten liegen jetzt die ersten Auswertungen vor, die zeigen, Remdesivir scheint die Behandlungszeit zu verkürzen. Die konnten schon 4 Tage früher entlassen werden, nach 11 statt nach 15 Tagen. Es gibt auch einen leichten Hinweis, einen Trend, dass das Medikament die Sterblichkeit etwas senkt. Aber um das definitiv belegen zu können, reichen die Daten nicht aus. Und parallel hat das Unternehmen Gilead eine weitere kleine Studie ohne Kontrollgruppe durchgeführt. Da ging es vor allem um die Behandlungslänge. Und da scheint es so, dass 5 Tage ausreichen. Das ist eine gute Nachricht.
Warum ist das wichtig, 5 Tage?
Ja, ursprünglich sollten die Patienten 10 Tage lang eine Infusion mit Remdesivir erhalten. Dass jetzt die Hälfte ausreicht, ist gut für die Patienten. Es bedeutet aber auch, dass mehr dieses Wirkstoffs zur Verfügung steht. Und das ist wichtig, damit mehr Leute behandelt werden können. Gilead hat auch zugesagt, dass sie die Produktion weiter anfahren werden. Aber man muss sagen, das sind im Moment noch kurze Meldungen. Wie belastbar die Ergebnisse sind, wird sich erst zeigen, wenn die Studien vollständig veröffentlicht sind. Trotzdem, die amerikanische Zulassungsbehörde prüft, ob Remdesivir bereits zur Verfügung gestellt werden kann.
Ja, vielen Dank. Das Medikament Remdesivir, das eigentlich gegen Ebola entwickelt wurde, hat in ersten klinischen Studien mit Corona-Patienten positive Ergebnisse gebracht. Die großen Studien, die stehen aber noch aus. Vielen Dank für die Einschätzung, Volkart Wildermuth. Wenn jeden Tag Sonntag wäre, dem könnten viele wahrscheinlich durchaus was abgewinnen. Wenn man zurzeit anschaut, wie viel Energie die Menschheit weltweit verbraucht, dann sah das auch in Deutschland in den vergangenen Wochen zeitweise wirklich so aus, als wäre jeden Tag Sonntag. Fast alle Läden zu, viele Fabriken standen still und auf den Straßen ist auch jetzt noch deutlich weniger los als sonst. Heißt, hier wird überall auch weniger Strom und weniger Treibstoff verbraucht. Wie viel weniger, das beschreiben gleich mehrere aktuelle Berichte, darunter auch ein Sonderbericht der Internationalen Energieagentur. Mir zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Volker Mrasek. Wie schätzt die Internationale Energieagentur die Auswirkungen von Corona ein?
Ja, aus Sicht der IEA ist die Corona-Krise der, Zitat, größte Schock für das globale Energiesystem seit dem Zweiten Weltkrieg. Derzeit, Stand vorgestern, 28. April, derzeit ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung von einem vollständigen oder partiellen Stillstand der Wirtschaft betroffen. Und die Fachautoren der IEA schreiben, es werde immer wahrscheinlicher, dass diese ganzen Einschränkungen nur langsam und schrittweise aufgehoben werden. Darauf stützen sie jetzt ihre Prognose für das ganze Jahr 2020. Und wenn die zutrifft, dann wird der Strombedarf in diesem Jahr weltweit um 5% sinken und der Energiebedarf insgesamt um 6%.
6%, das klingt jetzt erstmal noch gar nicht so viel.
Nee, klingt es nicht, aber ein solcher Rückgang ist laut der Energieagentur der stärkste seit dem Zweiten Weltkrieg und entspricht dem gesamten heutigen Energieverbrauch Indiens.
Okay. Was bedeutet das denn für die Kraftwerke? Also müssen die jetzt ihre Leistung drosseln in dieser Zeit?
Nicht alle von ihnen. Das zeigen die Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres, die vorliegen. Demnach ist die Corona-Krise vor allem eine Krise auch der fossilen Energieträger, während die Erneuerbaren sogar weiter zulegen. Also das sind dann Sparten wie Biomassenutzung, Solarenergie, Wind- und Wasserkraft. Hier sagen die Zahlen, der Kohleverbrauch ist in den Monaten Januar bis März weltweit um fast 8% gesunken. Die Erdölnachfrage ging um ca. 5% zurück und Erdgas um ca. 2%. Dagegen ist der Bedarf an erneuerbaren Energieträgern trotz der Corona-Krise sogar gestiegen.
Warum dieser große Unterschied? Woher kommt er?
Das liegt daran, dass Solar- und Windkraftanlagen weiterhin weltweit zugebaut werden, dass sie immer günstiger in Betrieb werden und dass sauberer Strom in vielen Ländern Vorfahrt bei der Einspeisung ins Stromnetz hat.
Was sagt die IEA denn, wie es jetzt weitergeht das restliche Jahr über?
Ja, die Energieagentur geht davon aus, dass die Trends im weiteren Jahresverlauf so bleiben, wobei die Erdöl- und Erdgasnachfrage noch weiter sinken soll. Kohle sieht die IEA am Ende bei -8%, so ähnlich wie jetzt im ersten Quartal. Dabei ist eigentlich erwartet worden, dass der weltweite Kohleverbrauch in diesem Jahr weiter steigt, um rund 2%. Das kann man in der neuen Energiestudie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe nachlesen, gestern frisch veröffentlicht. Ganz anders, die nicht fossilen Energieträger laut der Energieagentur könnten Sonne, Wind, Wasser und Kernkraft 2020 zusammen einen Rekordanteil der globalen Energie bereitstellen, und zwar 40%.
Da ist ja das Wörtchen könnten dabei. Das ist schon so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Das hängt ja auch total davon ab, wie Regierungen jetzt weiter entscheiden, welche Beschränkungen sie erlassen.
Ja, das stimmt natürlich, aber die Autorinnen und Autoren betonen auch ausdrücklich, es könnte natürlich sein, dass die Wirtschaft schneller wiederbelebt wird, aber es könnte auch sein, dass eine zweite Infektionswelle kommt und mit ihr die Rückkehr zum Stillstand. Die Studienautoren, kann man sagen, die gehen so den Mittelweg und eben davon aus, es wird peu à peu zu Lockerungen der gegenwärtigen Corona-Beschränkungen kommen. Das ist vermutlich das treffendste Szenario. Und das legt zum Beispiel auch der sogenannte Corona-Datenmonitor nahe. Den betreiben Forscher am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Die schauen sich gerade sehr genau die Entwicklung in Österreich an. Das ist ein Land, das früher dran war als wir mit Lockdown und Lockerung.
Und was kann man da sehen in Österreich? Ja?
Ja, Sie stellen fest, seit den Lockerungen gibt es noch keinen deutlichen Anstieg des Stromverbrauchs in Österreich. Der ist immer noch weit unter dem Normalwert und zwar um 11%, also ziemlich deutlich. Und das Fazit der Forscher ist daher, mit der Erholung der Wirtschaft, das geht nicht so schnell. Und die Experten der Energieagentur, die rechnen sogar damit, dass sich diese Erholung noch bis ins kommende Jahr hinziehen wird.
Mhm. Gibt es denn auch Zahlen zu Deutschland, auf die wir gucken können?
Also im Bericht der Energieagentur nicht, aber die Kieler Weltwirtschaftsforscher, die haben welche in ihrem Corona-Monitor. Im Blick hatten sie jetzt speziell die letzte Märzwoche und die ersten drei im April, also die Zeit des harten Lockdowns, wie sie sagen. Und da hat Deutschland an Werktagen 7,5% weniger Strom verbraucht als erwartet. Inzwischen seit den ersten Lockerungen vor 10 Tagen seien es -6,6%. Das ist keine so große Veränderung, ähnlich wie in Österreich. Also von wegen schneller Erholung der Wirtschaft, auch hier in Deutschland, da ist das Kieler Institut doch eher skeptisch.
Naja, schlechte Nachrichten für die Energiewirtschaft sind ja eigentlich gute Nachrichten fürs Klima, oder?
Das ist ganz richtig. Auch darauf geht der neue Corona-Sonderbericht der Energieagentur ein. Hier lautet die Prognose, der Ausstoß von Kohlendioxid global könnte am Ende um 2,6 Milliarden Tonnen niedriger liegen als 2019. Das wäre der stärkste Rückgang aller Zeiten. Die Emissionen lägen dann 8% unter dem Niveau von 2019, sagt die IEA. Es gibt nur ein Problem, wenn die Wirtschaft wieder boomt, dann könnten die Treibhausgasemissionen umso stärker steigen.
Der Energiebedarf ist durch Corona-Einschränkungen weltweit stark zurückgegangen und das wird wahrscheinlich auch für das ganze Jahr so bleiben. Warum das gute Nachrichten für die Erneuerbaren sind und zumindest zeitweise auch für das Klima, das hat uns Volker Mrasek erklärt. Wie viele Säugetiere hätten wir heute eigentlich noch übrig, wenn wir alle wegrechnen würden, die größer sind als ein Hamster? Vor mehr als 65 Millionen Jahren, zu Zeiten der Dinosaurier, da waren die Säuger aber fast alle so klein. Moment. Nicht alle. Ein internationales Paläontologenteam präsentiert im Fachblatt Nature ein sehr ungewöhnliches Fossil aus der Zeit. Michael Stang erzählt die Geschichte dazu.
Man müsse mit Superlativen vorsichtig sein, so der kanadische Paläontologe David Krause. Aber bei diesem Fossil sei es angebracht.
It's like it's from outer space. It's so different than any other mammal that is known, either living or extinct.
Es wirke wie ein Außerirdischer. Das Tier sei so anders als alle anderen Säugetiere, die wir kennen, sowohl was die Lebenden als auch die Ausgestorbenen betrifft. Der Forscher vom Naturhistorischen Museum in Denver gräbt seit Jahrzehnten in Madagaskar nach Fossilien früher Säugetiere. In rund 72 bis 66 Millionen Jahre alten Schichten aus der späten Kreidezeit waren er und sein Team bereits 1999 auf die versteinerten Knochen gestoßen, hielten sie aber zunächst für die eines Krokodils. Doch 2 Jahre später bemerkte Krause durch Zufall einen aus dem Stein ragenden Ellenbogen. Wir hatten anfangs keine Ahnung, was das für ein seltsames Tier war. Und weil es eben so ungewöhnlich war, hat es so lange gedauert, bis wir die Ergebnisse veröffentlichen konnten. Fast 20 Jahre dauerte es, bis David Krause das Fossil des frühen Säugetiers freigelegt und mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA, Australien, Madagaskar und Deutschland wissenschaftlich analysiert und beschrieben hatte. Wir haben glücklicherweise ein fast vollständiges Skelett vorliegen, das unglaublich gut erhalten ist. Sogar die letzten Schwanzwirbel liegen vor. Auch Fußknochen, die sonst immer fehlen, und wir sehen sogar den Knorpel, der die Rippen mit dem Brustbein verbindet. Bei dem Tier handelt es sich um den Vertreter einer lange ausgestorbenen Säugetiergruppe, von der nicht einmal entfernte Verwandte heute noch leben. Die Paläontologen haben sich für ihren Fund den Namen Adalatherium überlegt. Therium ist der zweite Teil des Namens und bedeutet auf Griechisch Biest und Adala verrückt auf Madagassisch. Wir haben uns für diesen Namen verrücktes Biest entschieden, weil wir so lange damit gekämpft haben. Es weist 25 bis 30 anatomische Anpassungen auf, die wir noch nie bei einem anderen Säugetier gesehen haben. Deswegen ist es ein verrücktes Tier. Die besonderen anatomischen Merkmale betreffen unter anderem die einzigartigen Zähne, die Nervenkanäle im Schädel oder die Beine. Solche Funde zeigen, welche Entwicklungen es einst gegeben hat, die sich bisher aus Mangel an Fossilien niemand hatte vorstellen können. Diese Tiere seien große Experimente der Säugetierevolution gewesen, die daneben gegangen sind. Das verrückte Biest, wie es die Arbeitsgruppe liebevoll nennt, ernährte sich offenbar von Pflanzen und das gefundene Exemplar starb vermutlich während einer Flutwelle, die es damals offenbar regelmäßig in der kurzen Regenzeit gegeben hat. Da Madagaskar damals schon rund 20 Millionen Jahre lang eine Insel war, konnten sich diese Tiere in der Isolation prächtig entwickeln. Während der Kreidezeit waren Säugetiere meist nur so groß wie eine Maus, höchstens wie eine Ratte. Aber dieses Tier ist so groß wie ein Virginia-Opossum. Bei ihnen in Europa würde man das vielleicht mit einem Dachs vergleichen. 3,1 Kilogramm wog es und war damit 100-mal größer als eine Maus. Damit ist dieses Tier ein guter Beleg für die sogenannte Inselregel, wonach bestimmte Arten auf isolierten Inseln schnell ihre Größe verändern können. Einige schrumpfen, wie etwa die ausgestorbenen Zwergflusspferde auf Madagaskar, oder wachsen extrem, wie die einstigen Riesenlemuren oder eben das verrückte Biest.
Michael Stang über ein ausgestorbenes Säugetier, das etwa so groß war wie ein Dachs und doch für seine Zeit gigantisch. Es sieht so aus, als hätte jemand sehr viele kleine dunkle Häufchen auf dem Meeresboden hinterlassen. Aber diese Häufchen in der Tiefsee, die sind ziemlich wertvoll. In den Knollen lagern oft Metalle oder seltene Erden. Und wenn man die mit großen Maschinen nach oben holen würde, dann würde das ja eigentlich niemanden stören. Das sagen Befürworter des Tiefseebergbaus. Jedenfalls viel weniger als Bergbau an Land. Ob das wirklich niemanden stört, haben die drei großen deutschen Meeresforschungsinstitute untersucht. Im Südpazifik etwa 3000 Kilometer vor der Küste von Peru. Die Vorarbeit dazu wurde schon Ende der 80er Jahre geleistet. Da wurde der Meeresboden für die Forschung umgepflügt. Und 2015 ist dann das Forschungsschiff Sonne vorbeigefahren und hat neue Aufnahmen gemacht. An Bord war Tobias von Name, bis vor kurzem am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welches Bild haben Sie da unten vorgefunden?
Also sobald die Roboter unten waren, war das eigentlich eine ziemliche Wüstenlandschaft. Also die ungestörten Gebiete waren bedeckt mit Manganknollen, teilweise mit vielen Lebewesen auf den Manganknollen. Schwammstämme, Tintenfische, Fische. Und dazwischen hat man dann diese Spuren gesehen, von 26 Jahren, bevor wir da waren. Und die Spuren, die waren immer noch sehr deutlich. Also es ist quasi, wie man sich einen frisch gepflügten Acker vorstellen könnte. Also Spuren mit kleinen Hügeln, kleinen Tälern. Und diese Hügel und Täler ziehen sich dann entlang. Dazwischen dann diese weißen Flecken. Und die weißen Flecken sind quasi das Sediment, das aus der Tiefe umgegraben wurde, wo kein Oberflächensediment mehr drauf lag.
Was hat man da vorher genau gemacht? Also wie hat man diese Spuren verursacht?
Also man hat auch quasi eine Art Flug genommen, hat den Flug durch dieses experimentelle Gebiet von 11 Quadratkilometern gezogen. Und dadurch dann die Knollen vergraben, das Sediment umgepflügt. Und das sind quasi die Effekte, die man auch erwarten würde von Tiefseebergbau. Dass die Manganknollen verschwinden und dass das Oberflächensediment gestört ist. Denn es ging nicht darum, Manganknollen abzubauen, es ging darum, einfach die Effekte nachzustellen.
Wenn man da jetzt nach 26 Jahren noch die Vertiefungen im Sand sehen kann, ist das irgendwas, was an irgendeinem anderen Ort in den Weltmeeren, die nicht Tiefsee sind, vorstellbar wäre?
Also die Tiefe macht es, dass es sich sehr langsam erholt. Da das meiste organische Material in das Sediment, das in die Tiefsee absinkt, wird halt in der Oberfläche produziert durch Algen. Und dann sind es 4 Kilometer, die Algen das Material in die Tiefsee sinken muss. Und auf dem Weg wird das meiste schon abgebaut. Das heißt, das ist etwas typisch für die Tiefsee, dass die Spuren sich so lange halten.
Das Leben läuft quasi in Zeitlupe ab.
Ja, genau.
Flugspuren da unten in der Tiefsee ist eine Sache, aber die müssen mich ja erstmal nicht stören. Also was ist der tatsächliche Einfluss auf das Leben da unten?
Also durch die Flugspuren wird vor allem das Oberflächensediment entfernt. Und das meiste Leben ist in dem Oberflächensediment, in den ersten 10, 20 Zentimetern. Das heißt, auch nach 26 Jahren waren die Mikroorganismen sehr gestört. Die Anzahl war immer noch um ein Drittel reduziert, die Aktivitäten und die Funktionen noch signifikant gestört. Und wir schätzen, dass es mindestens 50 oder mehr als 100 Jahre braucht, damit sich das System erholt.
Man könnte jetzt sagen, was kümmern mich ein paar Mikroben in 4 Kilometern Tiefe?
Die Mikroben sind die Organismen, die zuerst das organische Material abbauen können, darauf wachsen können. Und diese Bakterien und Archaeen und Mikroben können dann auch von größeren Tieren oder Organismen gefressen werden. Und im Endeffekt auch von größeren charismatischen Tieren wie Fischen, Tintenfischen, Seegurken.
Lässt sich das dann abschätzen, was das für andere Tierarten bedeutet?
Ja, wir hatten auch andere Gruppen, die haben sich das Nahrungsnetz angeguckt und modelliert. Wenn die Bakterienaktivitäten reduziert sind, ist auch das Wachstum von größeren Tieren reduziert.
Es wird ja gerade an verbindlichen Regeln für den Tiefseebergbau gearbeitet, damit Nationen loslegen können. Einige stehen schon in den Startlöchern. Wofür würden Sie plädieren?
Also nach dem, was ich da gesehen habe und wenn man daran denkt, dass die Knollen doch über sehr große Gebiete verteilt sind, ist es eine sehr große Zerstörung. Wir sehen zwar nicht, was in der Tiefsee passiert. Wir sehen nicht, dass es da auch ein Ökosystem gibt, aber die großskalige Zerstörung ist schon sehr extrem. Also ich würde sehr davon abraten.
Der Meeresbiologe Tobias von Name hat Schäden am Meeresboden untersucht, wie sie durch Tiefseebergbau entstehen können. Und zum Schluss schauen wir noch in den Sternenhimmel im Mai, der sich leider zurzeit hinter Wolken versteckt.
Sternzeit, 30. April. Der Sternenhimmel im Mai. Im Laufe des kommenden Monats stellt der Himmel sehr deutlich auf Sommer um. Die Tageslänge nimmt noch einmal kräftig zu, auf der Breite Berlins um 1,5 auf 16,5 Stunden. An der dänischen Grenze scheint die Sonne am 31. Mai 17 Stunden lang und damit schon eine Stunde länger als am längsten Tag des Jahres zu Sommeranfang auf der Breite Zürichs. Bei den Sternbildern sind die Zwillinge abends im Westen die letzten Vertreter des Winters. Die Frühlingsfiguren Löwe, Bootes und Jungfrau wandern noch vor Mitternacht nach Südwesten. Kurz vor Sonnenaufgang dominiert dann das mächtige Sommerdreieck den Südhimmel. Im Mai zeigen sich alle 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten. Die Venus ist zunächst noch strahlender Abendstern. Ab der Monatsmitte verschlechtert sich ihre Sichtbarkeit von Abend zu Abend. Auf dem Weg Richtung Sonne kommt ihr Merkur entgegen. Am 20. stehen sie recht dicht beieinander und das noch in Begleitung der hauchdünnen Mondsichel. Nach Mitternacht zeigen sich Jupiter und Saturn tief im Südosten. Später gesellt sich ein gutes Stück links der beiden auch noch der rötliche Mars hinzu. Am Morgen des 12. und 13. Mai steht der Mond bei Jupiter und Saturn, am Morgen des 15. bei Mars. Ab Mitte Mai machen sich im Norden Deutschlands die hellen Nächte bemerkbar. Dann ist der Nordhimmel auch zu Mitternacht noch etwas erleuchtet. Die Abend geht direkt in die Morgendämmerung über. Das astronomische Zeichen des Hochsommers.